Eine Frage habe ich an euch. Wer hat eine Fremdsprache schon gelernt? Okay, das ist gut. Fremdsprache. Wer hat eine Fremdsprache schon gelernt? Was ist das Erste, was ihr gelernt habt? Ja. Hallo, ich heiße Kyle.
Hallo, ich heiße.
Wie heißt du? Hallo, ich heiße Kyle. Guten Tag, ich heiße Kyle. Gelernt. Wie nennt man das? Auf Deutsch, wie sagt man, was haben wir gerade getan? Wie heißt das Wort? Vorstellen. Ja. Wir stellen uns vor. Sehr wichtig, wenn man eine Sprache lernt, sehr wichtig, wenn man in einem neuen Ort ist oder Umgebung. Was tut man aber, wenn man der Sohn Gottes ist? Du bist zu weit. Dann, was ist mit meinem Dings heute? Neue Batterien. Also, das Ding ist kaputt. Ah. Meine Güte. Bleib. Nein! Stay. Bleib stehen. Okay. Was tut man, wenn man der Sohn Gottes ist? Man stellt sich vor. Das wollen wir uns mit dieser Geschichte heute beschäftigen. Man erwartet nicht als Sohn Gottes, dass jemand anders ihn vorstellt. Er stellt sich selber vor. Ja? Gucken wir diese Stelle an. Lukas 4. Kannst du gerne aufschlagen, wenn ihr eine russische Bibel dabei habt oder persische, wie auch immer. Ich werde das nur auf Deutsch aber lesen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaften zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochene Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden, den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in die Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist nicht dieser der Sohn Josefs? In einem Andachtsbuch mit dem Titel Gott ist kein Narr stellt Lois Cheney die Frage: Wer würde ich sein, wenn ich da wäre? Im Sinne von, was würde ich tun? Was hätte ich gedacht? Was hätte ich gemacht, wenn ich da wäre? Und sie sagt: Würde ich auf dem Bordstein stehen und ihm zusehen? Hätte ich mir den Nachmittag freigenommen, um zu sehen, was er zu sagen hat? Hätte ich meine Augenbrauen hochgezogen und mich gefragt, was die ganze Aufregung sollte? hätte ich mit eigenen anderen die an der Ecke gestanden und mich schelmisch gefragt, wann die Autoritäten diese Sache ein Ende setzen würden, bevor sie außer Kontrolle gerät? Hätte ich das alles in mich aufgezogen und mit großen Augen und großem Herzen gestaunt? Hätte ich meine Meinung kundgetan, sobald ich gesehen hätte, dass er sich mit diesen Leuten abgibt? Hätte ich wohlwollend über die Geschichte von Wundern und Heilungen gestanden und nachdenklich, oh so nachdenklich, darauf gewartet, dass er sich als Wahrheit oder Einbildung erweist? Ist es nicht schön, jetzt hier zu sein, heute hier zu sein? Denn wir können diese Fehler nicht machen. Gott sei uns gnädig. Gott sei uns gnädig. Heute Morgen möchte ich, dass wir ein paar Momente nehmen, ein bisschen Zeit nehmen, zu überlegen, uns vorzustellen, wie das sein wäre, wie das sein war, ein Dorfbewohner in dieser Kleinstadt, diesem Dorf zu sein, in Nazareth, ein Mitglied der Synagoge zu sein, das am Sabbat-Gottesdienst teilnahm. Wir sitzen mittendrin, als Josefs Sohn in die Stadt zurückkam. Höchstwahrscheinlich leben in dieser Stadt mit einigen hundert Einwohnern nur Juden. Das schätzt man. Fast nur Juden hier in Nazareth. Und abgesehen von gelegentlichen Pilgerfahrten nach Jerusalem zu den großen Festen, drehte sich das religiöse Leben um die Synagoge. Und in der Tat war die Synagoge für die Menschen, besonders in solche Dörfern oder Kleinstädten, das Zentrum des gesamten Gemeinschaftslebens. Da drehte sich alles um die Synagoge. Seit den Tagen des Exils, 500 Jahren davor, war die Synagoge das Zentrum aller religiösen, erzieherischen, sogar freizeitlichen Aktivitäten gewesen. Und Synagogen wurden überall begründet oder gegründet, wo es mindestens 10 männliche Haushaltsvorstände gab. Und ihre Sabbatsgottesdienste wurden nicht von der Priesterschaft, sondern von den sachkundigsten Männern der Gemeinde geleitet. Und wenn besondere Besucher in die Stadt kamen, von denen man wusste, vielleicht waren sie Rabbiner oder sie waren einfach sachkundige Männer oder sie kannten sich aus der Heiligen Schrift, war es üblich, sie zum Reden einzuladen. Und dann gab es immer eine Ansprache danach in Verbindung mit der Schriftlesung, was derjenige an dem Tag gelesen hat. Und ein Sabbatgottesdienst bestand aus mehreren Gebeten, die ganze Gruppe auswendig gelehrt hatten, und aus vielen Lesungen aus der jüdischen Schrift. Und nach der Lesung aus dem Gesetz oder den Propheten, dann gab der Vorleser, wie ich gesagt habe, eine Erklärung oder einen Kommentar zur Bedeutung dieses Abschnitts, was er gerade gelesen hat. Und an diesem Sabbat in Nazareth versammelten sich Menschen, die Jesus seit seiner Kindheit kannten, um den Jungen aus ihrer Heimatstadt sprechen zu hören. Ich nehme an, sie wussten sicherlich von seinen Fortschritten und seiner großen Lehrfähigkeit im Laufe der Jahre. Ich meine, ein Großteil von seiner Ausbildung hat er dort gemacht, direkt in dieser Synagoge. Und sie wussten wahrscheinlich, wie frühreif er als Jünger war. Vielleicht erinnerten sie sich, waren dabei, als er in Jerusalem zurückblieb. Und die Eltern mussten zurückgehen, um Jesus zu holen, als er 12 war. Und ich bin überzeugt, sie wussten von den letzten Wochen, von seiner Lehrtätigkeiten in den anderen Städten, da in Galiläa. Wir sind oben in Galiläa, nicht vergessen. Und er hatte sich einen guten Namen gemacht. Aber was würde er uns an diesem Tag, er ist wieder zu Hause, was würde er uns sagen? Was erwarten wir? Ist der große Lehrer wirklich, wirklich groß, wie wir gehört haben, auf den wir alle stolz sein können? Oder ist er irgendwie mehr als das? Trauen wir uns, ihn als Gottes Messias, als Gottes Gesalbten zu betrachten? Und wenn er ist, würde das wirklich etwas ändern? Wir alle sagen, dass wir das Kommen des Messias herbeisehnen. Aber ist jemand von uns wirklich daran interessiert, das Leben zu ändern? An das wir jetzt gewöhnt sind? Wir kennen das aus, wie es so ist. Wie das Leben ist, Tag ein, Tag aus. Sind wir bereit, mit dem Umbruch umzugehen, der entstehen würde, wenn der Erwartungen oder der Messias wirklich da ist? Wir wollen wirklich stolz auf Jesus zu sein. Und wir haben schon ein bisschen gequatscht. Erinnert ihr euch an dieses Ereignis mit ihm? Aber erwartet irgendjemand von uns wirklich, dass wir uns durch das, was er zu sagen hat, verändern oder verändert werden? Jesus nimmt die Schriftrolle von Jesaja, die ihm gereicht wird, und wendet sich dem Teil zu, in dem es heißt, haben wir gerade gelesen, der Geist ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt, den Armen eine gute Nachricht zu verkünden, und hat mich gesandt, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Bedrängten in Freiheit setze und das Gnadenjahr des Herrn verkünde. Klappte das Buch zu oder rollte es zusammen und setzte sich. Und nach einer kurzen Pause sagte er, heute hat sich dieser Schiff vor euren Augen erfüllt. Heute, die Prophezeiung Jesajas hat sich erfüllt. Heute, der Geist des Herrn ist auf mir und er hat mich gesalbt. Gesalbt. Das Wort bedeutet Messias. Heute behauptet Jesus vor uns, er sei Gottes Gesalbter, Gottes Messias, beauftragt, seine Aufgabe war, den Armen eine gute Nachricht zu verkünden, den Gefangenen die Entlassung zu verkünden, den Blinden das Augenlicht wiederzugeben, die Unterdrückten in Freiheit zu setzen, zu verkünden das gute Jahr des Herrn. Heute, hier in Nazareth, hat die Heilige Schrift sich erfüllt. Und die Menschen staunen sich. Sie wissen, dass etwas Besonderes geschehen ist, aber sie wissen nicht genau, was sie davon halten sollen. Wahnsinn. Er liest gut, nicht wahr? Das kann er. Aber was für tiefgründige Worte spricht er? Ihr wisst doch, dass er der Sohn Marias und Josefs ist, oder? Ich wette, Josef ist sehr stolz heute. Wo sitzt er eigentlich? Josef? Übrigens, meine Damen, saßen die Männer und die Frauen in getrennten Bereichen des Gebäudes. Dies war ein Männergottesdienst, dem die Damen schweigend beiwohnen dürfen. Vielleicht haben die Damen Maria angeschaut, als sie dort saß, und geflüstert: Ist das nicht Marias Sohn? Aber wir, du und ich, haben natürlich große Vorteile gegenüber dem ursprünglichen Publikum. Wir wissen alle möglichen Dinge, die diese Menschen nicht wussten. Wir wissen, oder? Von den Stimmen aus dem Himmel bei der Taufe Jesu. Wir wissen, ja, das hab ich letzte Woche gepredigt, die 40 Tage in der Wüste. Und dann kam Satan und hat Jesus versucht. Wir müssen uns nicht durch 30 Jahre an Erinnerungen an diese Familie wühlen, die in unserer Mitte aufwuchs. Wir haben Beweise in Gottes Wort, was Jesus gesagt und getan hat. Dass er, was seine Identität ist. Und dass er mehr ist als der Sohn Josefs. Es kann auch sein, vielleicht wissen wir auch aus eigener Erfahrung, was wir selbst erlebt haben, wie es ist, in deine Heimatstadt zurückzukehren. Früher haben wir das alle 2 Jahre, als wir in den Staaten waren, zurück zu meiner Heimatstadt, weil wir Unterstützer dort hatten. Und das war komisch für mich. Wann seid ihr zuletzt in deine Heimatstadt zurückgekehrt? Wie war das für dich? Bist du erkannt nur als die Person, die du einmal warst? Oder gesehen als die Person, die du jetzt bist? Was sagen die Leute, wer wir sind? Heute, in deiner Umgebung. Ist jemandem in der letzten Zeit aufgefallen, den du kennst, dass du eine neue Identität in Christus hast? Wenn wir eine Beziehung zu diesem Jesus beanspruchen, haben, dann sind wir nicht mehr nur der Sohn oder die Tochter unserer Eltern, nur der Ehemann oder die Ehefrau unseres Ehepartners. Die Eltern dieses oder jenes Kindes. Heute, morgen, Christ zu sein bedeutet, das Einssein mit einer bestimmten Person. Eine Person, die die Erfüllung der Prophezeiung Jesajas angekündigt hat. Und wenn wir uns heute Morgen als Teil des lebendigen Leibes Christi bekennen, verändert das die Sicht der Menschen in unserer Heimatstadt auf uns, auf die Gemeinde Christi Hildesheim. Sehen Sie uns als das, was wir beanspruchen, das, was wir sagen, wer wir sind. Für Jesus selbst ging es völlig an der Sache vorbei, als Josefs Sohn gepriesen und anerkannt zu werden. Das war ihm in diesem Augenblick nicht wichtig. Und das führt zu dieser Antwort. Und er sprach zu ihnen: Gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen: Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschehen, tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Aber keine von ihnen wurden gereinigt, sondern nur Naaman, der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Vielleicht kennen wir diesen Satz oder die Wahrheit dieses Satzes: Du kannst nicht wieder nach Hause gehen. Vielleicht habt ihr das erfahren. Jeder in Nazareth hätte übrigens gewusst, dass Kapernaum die weltliche Stadt in der Region war, voll von diesen Heiden. Den guten Leuten in der Synagoge wäre es wahrscheinlich peinlich gewesen, herauszufinden, dass Jesus sich dort herumtrieb. Geschweige denn, dass er diese Wunder vollbrachte, von denen wir hörten, dass er sie tun konnte. Und plötzlich verwandelte sich diese warme Erwartung, diese schöne Atmosphäre, die den Jungen aus der Heimatstadt, den Sohn Josefs, umgab, in eine eisige Spannung. Jesus verglich sich dann mit Elia und Elisa und erzählte 2 Geschichten, die darauf hindeuten, dass Gott sein eigenes Volk zugunsten von Fremden, Heiden, ablehnt. Sie haben es gut verstanden, dass Jesus sagte: Gott hat mich nach Kapernaum geschickt und ich habe dort Wunder getan. Aber hier in Nazareth gibt es nur Zweifel und Unglauben. Das Volk erfüllt also die Prophezeiung, wird zornig und verwandelt einen ruhigen Sabbat-Gottesdienst in eine Pöbelszene. Niemand interessiert sich mehr für Josef oder Maria, sondern nur noch für diesen unverschämten Mann, der behauptet, er sei der Messias, der für die Heiden gekommen ist und nicht für sein eigenes Volk. Was ich hier interessant finde, in dieser kleinen Szene, kleine Geschichte, was wir gerade gelesen haben. In dem größeren Zusammenhang von Lukas Evangelium dient diese Episode als praktische Generalprobe für den Rest des Evangeliums. Jesus wird in der Tat den Armen eine gute Nachricht verkünden. Er wird in die Tat die Gefangenen befreien. Ich denke an diesen Mann, der mit dem, wie viele Legionen von Geistern besessen war, hat ihn befreit. Er wird den Blinden das Augenlicht schenken, die Unterdrückten in Freiheit setzen und das gute Jahr des Herrn verkünden. Auch wird er am Ende von seinem eigenen Volk verworfen werden. Und in der zweiten Hälfte von Lukas Evangelium wird sich sogar zeigen, dass die Botschaft am Ende von den Heiden besser aufgenommen wird als von den Juden. Und zur rechten Zeit, wenn die Zeit gekommen ist, wird Jesus wieder auf einen Hügel gebracht werden. Nur wird er das nächste Mal nicht einfach in der Menge verschwinden, einfach durch die Menge hindurchgehen, sondern gekreuzigt werden. Ich habe heute Morgen mit einer Frage angefangen von Lois Cheney. Wer wäre ich, wenn ich damals gewesen wäre? Und in gewisser Weise führt uns Ihre Frage heute Morgen in die Irre. Es reicht nicht aus zu fragen, was wir über Jesus denken könnten, damals oder heute. Wir müssen uns fragen, was es bedeutet, diese gute Nachricht in unserer Zeit zu empfangen und aus der lebendigen Leib Jesu als Überbringer diese gute Nachricht in unserem eigenen Umfeld identifiziert zu werden. Ich denke, wir alle ringen manchmal, sogar oft, mit Versagen im Glauben und Vertrauen. Und Kämpfe sind menschlich. Und Gott will uns helfen, dadurch zu kommen und auf der anderen Seite stärker zu sein. Er gibt uns seine Wahrheit, sein Wort. Er gibt uns Geschwister, die uns helfen. Wir sind heute Morgen zum Tisch des Herrn gekommen, zum Abendmahl. Und jedes Mal, wenn wir zusammen das Abendmahl feiern, verkünden wir, dass wir der lebendige Leib Christi sind, dass wir Jesus für unsere Welt da sind. Und wenn wir heute Morgen essen und trinken, sagen wir mit Jesus deutlich, hoffe ich, der Geist des Herrn ruht auf uns. Er hat uns gesalbt, den Armen eine gute Nachricht zu verkünden. Er hat uns gesandt, den Gefangenen die Entlassung zu verkünden und den Blinden das Augenlicht wiederzugeben. Die Unterdrückten in die Freiheit zu entlassen und das Gnadenjahr des Herrn zu verkünden. Aber wie ihr wisst, es ist keine einfache Aufgabe, diese Welt des Reich Gottes zu bringen. Und diese Tatsache wird uns immer wieder herausfordern, unser Leben anzuschauen und die Frage zu stellen, wie bringe ich den Menschen in meine Welt, Jesus? Hier sind die Fragen. Wir haben ein bisschen Zeit noch heute. Ich möchte, dass wir in kleine Gruppen uns treffen und zusammen überlegen diese zwei Fragen und austauschen. Dürfen wir es überhaupt wagen, uns als seine Gemeinde zu nennen? Ist das Reich Gottes in unserer Welt nicht seine Arbeit? Tauscht das ein bisschen aus und ich gebe euch 10 Minuten oder so. Ja? Wenn es geht mit einer großen Gruppe, das ist in Ordnung, aber wenn ihr in 2 kleine Gruppen aufteilen wollt, das habe ich eine Andacht gelesen. Und ich dachte, oh, das passt so gut, das muss ich euch vorlesen. Es ist von Oswald Chambers, viele von euch kennen ihn. Und manchmal, das, was er sagt, ist schwer zu verstehen. Und ich habe das verstanden, was er heute gesagt hat. So. Ich teile das mit euch. Das Go der Beziehung, das Geh hinaus der Beziehung. Es kommt aus Matthäus 5,41, die Bergpredigt. Wer dich zwingt, eine Meile zu gehen, mit dem gehe 2. Und dann sagt er, kein noch so großer Enthusiasmus wird jemals der Belastung standhalten, die Jesus Christus seinem Nachfolger auferlegen wird. Nur eines wird der Belastung standhalten. Und das ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus selbst. Eine Beziehung, die geprüft, geläutert und getestet wurde. Bis nur noch ein Ziel übrig bleibt. Und ich wirklich sagen kann, ich bin hier, damit Gott mich dorthin schickt, wo er will. Oder würde ich sagen, ich bin hier, sodass Gott mich benutzen kann, wie er will. Alles andere mag verschwimmen, aber diese Beziehung zu Jesus Christus darf es nie sein. Undeutlich sein, unklar sein. Ich hoffe, dass ihr das verstanden habt. Ich habe es auch auf Englisch, wenn ihr wollt. Beten wir zum Schluss. Vater, wir danken dir, dass du uns liebst. Und wir danken dir, dass du mit uns so viel Geduld hast. Und Vater, wir beten für deine Hilfe, für deine Kraft und danken dir, dass du uns immer wieder trägst. Segnet uns heute und diese Woche, als wir hinaus in die Welt gehen, um dir zu dienen. In Jesu Namen beten wir. Amen.